ARD.
SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
Das sind die, die aus Hannover in die Welt gezogen sind und die es geschafft haben.
Das können nur die Scorpions sein.
Frontstage gibt's das Metal-Brett.
Und im Backstage?
Und Backstage steht das Brettl-Met.
Ich bringe dich um. Du bist nie zufrieden.
Ach ja, so ein bisschen Rock, wenn er nicht zu lange dauert, ist ja auch mal ganz schön.
Du, Rudolf, der Nils sitzt hier und hat gesagt, ihr hättet Schlagermusik gemacht.
Ich bin Frank König, hallo. 1984, 85 soll es besonders in Frankreich einen Babyboom gegeben haben. Nun sagt man ja den Franzosen in einem alten Klischee nach, dass sie besonders gut in der Liebe seien. Aber in diesem Fall kam die Inspiration zum Liebemachen ausgerechnet aus Hannover. Der Ort, über den Harald Schmidt mal gesagt hat, es ist nicht der Arsch der Welt, aber man kann ihn sehr gut sehen von dort. Nee, Quatsch, Hannover ist natürlich eine der kreativsten deutschen Städte, wenn es um Rock und Pop geht. Bei der Liebe weiß ich es nicht so genau. Fury in the Slaughterhouse, Lena Meyer-Landrut, Musti, Terry Hawks und noch viele mehr. Und natürlich die Weltstars aus Hannover, die Scorpions, und die hatten 1984 einen weltweiten Schmuse-Power-Balladen-Hit. Still Loving You vom Meilenstein Love at First Sting. In Frankreich war Still Loving You Nummer 1 und soll tatsächlich für einen Babyboom gesorgt haben, soweit die Legende, mehr dazu gleich. Und auch Tobias Peschel und Christian Fenselau haben an meilensteine@swr.de geschrieben und sich dieses Album gewünscht. Mit der Veröffentlichung dieser SWR1 Meilensteine-Folge wird Love at First Sting 40 Jahre alt. Und neben Still Loving You sind auch echte Rock-Klassiker drauf, wie zum Beispiel Big City Nights, Es geht ums Leben auf Tournee. Aber Big City Nights stand immer ein bisschen im Schatten von der Nummer hier, Rock You Like a Hurricane. Here I am, rock you like a hurricane. Am 27. März 1984 ist Love at First Sting rausgekommen und es war der Durchbruch für die Scorpions auch auf dem amerikanischen Markt. Über 6 Millionen Mal hat sich die Scheibe bis 2001 verkauft. Da sind bestimmt noch etliche Exemplare dazugekommen. Gerade gehen die Scorpions, die ja schon vor 10 Jahren ihre Abschiedstournee gemacht haben, zum Jubiläum des Albums wieder auf Tour. Und im Studio ist einer, der die Karriere der Band schon sehr lange verfolgt. Und wenn nicht hautnah, dann doch zumindest heimatlich nah an der Band dran war. SWR1 Musikkollege Nils Berkefeld nämlich, der aus Hannover kommt, sich deswegen bei meiner Lästerei auch so geräuspert hat. Hallo Nils.
Ja, hallo, und nicht nur musikalisch und heimatlich, sondern auch hautnah tatsächlich. Ich habe sie mehrmals live gesehen und auch schon interviewt. Also von daher, ich habe sie in allen Variationen erlebt.
Super. Und auch aus der SWR1 Musikredaktion ist der Stefan Fahrig da, der uns bestimmt mit seiner Rock-Gitarren-Expertise weiterbringt. Hallo Stefan.
Hallo.
War nicht so schlecht.
Ein bisschen nasal
Gitarre. Das war Rock You Like a Hurricane Original.
Nils, wie war das als jugendlicher Musikfan in Hannover mit dir und den Scorpions?
Ja, also zunächst mal muss ich das Bild, was du gerade von Hannover gezeichnet hast, nochmal so ein bisschen wieder gerade rücken. Hannover ist schon echt eine coole Stadt und wird, finde ich, zu Unrecht von Leuten wie Harald Schmidt oder anderen als langweilig bezeichnet. Das muss jetzt mal gesagt werden.
Ja.
Aber zurück zum Thema. Also ich bin so, ja, als 10-, 11-, 12-Jähriger mit den Scorpions in Berührung gekommen und in dem Alter ist man ja noch so kein ausgewiesener Rock-Fan, aber du kommst natürlich in Hannover als Hannoveraner zum Beispiel in der Schule nicht an den Scorpions vorbei. Das ist so dieses, man ist stolz auf diese weltweit erfolgreiche Band. Und Hannover ist ja keine Weltstadt, ja, das ist es nicht. Aber wenn du als Jugendlicher siehst, da sind Musiker, die räumen in Japan ab, die räumen in den USA ab. Das sind die, die aus Hannover in die Welt gezogen sind und die es geschafft haben. Dann hat das natürlich schon auch so eine Art Vorbildcharakter. Und da kommt dann dazu, dass Hannover im positiven Sinne ja auch so ein großes Dorf ist. Das heißt also, da ist dann zum Beispiel jemand auf deiner Schule, der wohnt in der gleichen Straße wie Klaus Meine. Und der kommt dann zum Beispiel an eine Kassette mit einem Live-Mitschnitt ran, der noch nicht auf Platte erschienen ist. Also das sind dann wirklich so eine ganz skurrile Mischung. Weltstars und diese geerdete Normalität. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist ja, ist Hannover eine ideale Stadt für so eine Bandgeschichte? Ja. Und ich würde sagen, ja, weil Hannover ist für die Musikszene eine ganz wichtige Stadt. Ich habe Ende der 80er und in den 90ern viele Bands und Musiker aus Hannover interviewt, damals noch für eine Zeitung und dann später auch fürs Radio. Und das, was mir wirklich alle immer bestätigt haben, war, Hannover ist deswegen so toll für junge Bands gewesen und wahrscheinlich auch heute noch, weil es dort eine sehr bunte und vielfältige Clubszene gibt und in wirklich allen Größenordnungen. Also du konntest zum Beispiel ganz klein anfangen in einem Jugendzentrum im Stadtteil, so vor 20 bis 50 Zuschauern, und dann hast du dich halt in verschiedenen Clubs dann immer Stück für Stück hochgearbeitet, warst dann irgendwann im Kapitol oder in der Stadionsporthalle, wenn du es dann wirklich mal geschafft hast. Und das hannoversche Publikum ist auch wirklich ein sehr neugieriges und tolerantes Publikum. Der Hannoveraner, der kann das manchmal nie so gut zeigen, wenn er begeistert ist, aber er ist treu. Und der Hannoveraner lässt sich aber auch in Ruhe. Das haben auch die Scorpions, glaube ich, mal in einem Interview gesagt. Sie haben ernsthaft ja in den 80ern mal drüber nachgedacht, in die USA überzusiedeln. Aber haben dann doch irgendwie ihren Vorort von Hannover vorgezogen. Und das war gut, weil sie sagen, du kommst zurück nach Hannover und du wirst wieder geerdet. Manche nennen das vielleicht langweilig. Ich sag mal, das ist positiv unaufgeregt.
Nils, ich fand das ja sehr schön, dass du gesagt hast, die waren ein Vorbild, weil sie es von Hannover raus in die Welt geschafft haben. Guck mal, du bist bis Mainz gekommen. Das ist auch, das ist auch wunderbar. Hannover, du hast es erwähnt, hat für die Scorpions nach wie vor eine wichtige Bedeutung als Homebase sozusagen. Und das hat auch Klaus Meine in SWR 1 erzählt.
Offenbar ist hier in Hannover wirklich ist ein gutes Pflaster. Industriestadt, es war immer schon ein guter Boden, wenn ich es für eine Rockband vergleiche mit den 60ern in England, Birmingham sind viele Bands, Led Zeppelin, Black Sabbath, sind viele Bands sind nicht aus London gekommen, sind aus Birmingham gekommen oder natürlich die Beatles aus Liverpool. Na gut, dann will ich Hannover nicht damit gleichsetzen, aber es gibt doch Parallelen, nämlich dass Hannover ist eine Industriestadt, die weltgrößte Messe findet hier statt und so weiter, aber es ist eine charmante Stadt. Wir sind hier aufgewachsen und wir haben, und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, unsere Familien hier, unsere Freunde, und das war uns in diesem verrückten Rock'n'Roll-Zirkus immer wichtig, zurückzukommen, und Niedersachsen ist immer ein guter Platz, Hannover, um die Batterien wieder aufzuladen und apropos auch ein bisschen sich wieder zu erden und mit den Füßen auch wieder ein bisschen Bodenhaftung wieder zu bekommen. Und das ist gar nicht so schlecht.
Unser SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz-Moderator Michael Lugt kommt zwar nicht aus Hannover, hat die Scorpions aber schon mal besucht. Und er hat uns erzählt, was er mit den Jungs in Hannover erlebt hat.
Ich war einen ganzen Nachmittag daheim bei Rudolf Schenker in Hannover. Ganz normales bürgerliches Haus, das Wohnzimmer zum Beispiel damals modern, mit hellem, flauschigen Teppich. Da saß ich nämlich drauf, als wir den Gitarristen Matthias Jabs angerufen und aufgenommen hatten. Sehr cool war Rudolf Schenkers privates Studio im Keller. Roter Teppichboden, Holz, kleine Regie, Aufnahmeraum und Schwimmbad. Ja, ehrlich, da saß nämlich der Schlagzeuger Hermann Rarebell drin, natürlich ohne Wasser, und hatte einen Hubboden. Da konnte man ihn dann im leeren Becken hoch und runter fahren und so den Schlagzeugsound verändern. Das war damals so eine Art Geheimnis. Und wir haben es uns dann in der Sitzgruppe vor der Studioregie im Keller gemütlich gemacht. Und die Scorpions haben mir einfach mal vorgeführt, wie das bei ihnen klingt, wenn sie Titel entwickeln und einspielen.
Also nicht, wenn man so lass uns doch mal die leere Stelle üben, Rudolf, da mit dem Rock da, weißt du, die Stelle da, ne? Lass uns doch mal üben. Lass mal, spielen wir mal. Ja, richtig.
Ich mach ein bisschen lauter, Moment.
Mach doch einfach hier auf.
Kanal 9. Nee, das wummert doch, das ist doch jetzt viel konkreter von dir.
Meinst du auch, ne? Ruhig, der erste Vers sollte ruhig ein Doppelvers sein, ja, ne?
Auf jeden Fall.
Das wird sonst zu kurz, ne? Ja. Aber ich finde es dumm, ist, wenn wir gleich mit dem Chorus anzufangen. Da müsste irgendwie ein geiles Gitarrenthema rüberkommen.
Ach ja, er musste hoch auf
die Hallo, hier ist Klaus Meine.
Rudolf Schenker.
Dieter Dirks.
Franzis Buchholz.
Und Hermann Rarebell.
Money Scorpions!
Den Matthias, den rufen wir jetzt an.
Hallo, hier ist Matthias Jahr, Gitarrist von den Scorpions.
Das ist ja echt der Hammer.
Und klang wie bei mir im Proberaum.
Ja, genau, das wollte ich auch sagen. Das Coole ist,
das Ende nicht, aber
alle kochen mit Wasser. Ne? Am Anfang klingt es in jedem Proberaum gleich. Stefan, 1984, was für ein Rockjahr. Was war los in der Welt damals und bei den Scorpions?
Also jenseits des Rocks waren BMX-Räder, Yuppies, Nike, Jogginganzüge. In Deutschland wurde das die Anschnallen im Auto zur Pflicht. Die indische Ministerpräsidentin Indira Gandhi fällt einem Attentat zum Opfer. Bundeswirtschaftsminister von Lambsdorff tritt wegen der Flick-Parteispendenaffäre zurück. Apple stellt den ersten Apple Macintosh vor. Und die in der DDR geplanten Konzerte von Udo Lindenberg und Bab, die werden abgesagt, da die Künstler sich nicht der Zensur unterwerfen wollen. Desmond Tutu erhält den Friedensnobelpreis und deutsche Erstausstrahlung von Magnum. Ja, Tom Selleck wird zum Sexgott der 80er und zum berühmtesten
Oberlippenbartträger.
Ja, ja. Ein kleiner Blick in die Charts. Nummer 1 in deutschen Singlecharts, Life is Life von Opus. Weitere Hits aus 84 sind Relax, Frankie Goes to Hollywood, Holiday von Madonna, Purple Rain von Prince und der Song, von dem ich wirklich glaube, dass der französische Babyboom kam, Foreigner. I wanna know what love is. Und für die Scorpions interessant ist die Konkurrenz aus dem Hardrock- und Metal-Lager. Das von Halen mit dem Überalbum, muss man schon sagen. 1984, 1984
mit Jump. Haben wir hier auch mal besprochen, ne?
Panam, ein Meilensteinalbum, zu Recht. Und die Scorpions, ja, die hatten mächtig Rückenwind und Selbstvertrauen. Ihr Album Blackout war 82 ein Riesenerfolg geworden. Und Blackout ist auch so das erste Album der Scorpions, das es dann in Deutschland in die Top 10 geschafft hat. Mhm. Es war Platz 10, aber das ist ja Top 10. Und das Ganze begann allerdings, kleiner Rückblick, mit einem Riesenschock. Sie waren nach Frankreich gefahren, in Villa, wollten dort das Album produzieren und dann verlor Herr Meine seine Stimme. Konnte ein ganzes Jahr nicht mehr für die Band singen. Es war immer ungewiss, schafft das wieder zurück, schafft das nicht zurück. Er hatte 2 Operationen. Die ganzen Aufnahmen mussten verschoben werden. Und er konnte damals auch nur auf Zettelchen schreiben, um sich mit seinen Bandkollegen zu besprechen.
Übelst, ja.
Ja, und es war wirklich in so einem Schwebezustand. Sie haben auch schon, glaube ich, mit Rudolf Schenker an den Vocals Songs aufgenommen aus Verzweiflung, die dann aber, glaube ich, wieder im Giftschrank verschwunden sind hinterher. Als Klaus Meine zurückkam, stimmlich sogar besser als zuvor. Also sein Stimmumfang hatte sich nach den OPs sogar erweitert. Und danach ging es dann auf Tour. Europa, USA, Kanada, Japan. Nils hat es schon gesagt, die Jungs sind international erfolgreich gewesen. In den USA auch, da spielten sie unter anderem mit Iron Maiden, also den ganz Großen dieser Szene. Und dann ging es nach der Tour ins Studio 83, da ähnlich wie sie nach Frankreich in die Villa, sie wollten nicht immer zu Hause bei Dieter Dirks rumsitzen, suchten sich das Polarstudio in Stockholm, das ist das ABBA-Studio aus, wollten dort produzieren. Dann wurden allerdings Hermann Rarebell und Francis Buchholz krank. Sie hatten zwar Ersatz, und zwar waren das Ex-Rainbow-Jungs, Jimmy Bain und Rudolf Bobby Rondonelli am Schlagzeug, Jimmy Bain am Bass. Die spielten auch das Material ein. Es war allerdings nicht so gut, dass Dieter Dirks gesagt hat, ja, das machen wir. Also das wird das Album. Hinzu kam, dass Klaus Meine, der mochte es gern im Kontrollraum seine Vocals aufzunehmen. Also da, wo auch der Produzent am Mischpult saß. Und da schien wohl in diesen ABBA-Studios immer einiges los gewesen zu sein. So dass das auch nicht richtig funktionierte. Also ging es wieder zurück zu Dieter Dirks. Die ganze Platte wurde in Originalbesetzung nochmal aufgenommen. In Puhlheim, ja, das ist westlich von Köln, 8000 Seelen. Dorf, darf ich das sagen?
Ja, das darf man sagen.
Darf ich sagen, genau. Und da wurde es nochmal neu aufgenommen. Und den Rest davon, ja, von Love at First Thing, den besprechen wir jetzt.
Aber man muss schon sagen, das stand ja unter keinem guten Stern so anfangs, ne? Mit den ganzen BWchen und so. Also muss man schon ehrlich sagen, dass dann da so ein Meilenstein draus geworden ist.
Ja, vielleicht war das ja das Glück, dass sie wieder zurück zu Dieter Dirks gegangen sind ins Studio, denn dort haben sie auch die anderen Sachen erfolgreich aufgenommen.
Und man muss auch echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich was mit Klaus Meine gemeinsam habe, ne? Ich hatte nämlich als Kind Schreiknötchen mit 8, das musste aber nicht operiert werden, bei mir hat die Logopädie gereicht.
Aber man hört es heute noch so ein bisschen, ne? Ja.
Ne, das ist ja das Verrückte. Meine Stimme ist dadurch ja auch besser geworden. Also insofern.
dann möchte ich sie vorher nicht gehört haben, mein Junge.
Aber ich kann euch versichern, wenn man plötzlich keine Stimme mehr hat, das geht ans Eingemachte. Ja. Das sage ich euch, das fühlt sich überhaupt nicht
schön ernst, an. Man muss jetzt bei allem Spaß ja im Ernst sagen, das war schon eine kritische Phase. Also sie haben ihm auch die Treue gehalten, so ein bisschen, ja. Also die hätten ja auch sagen können, du pass auf, das wird nichts mehr, ne? Also von daher war das schon, aber sie wussten ja auch, was sie an ihm haben.
40 Jahre Love at First Sting von den Scorpions feiern wir in den Meilenstein gerade. Wir sind im Jahr 1984 und das ist auch das Gründungsjahr der Toten Hosen. Und da habe ich eine passende Podcast-Empfehlung für alle Rockfans und Fans von deutscher Musikgeschichte. 1Live-Ikonen, die Toten Hosen. Die Kollegen haben die Geschichte der Band konserviert und das so detailliert und liebevoll, das ist wirklich einmalig. 1Live-Musikkollege Jochen Schliemann erzählt in seinem 10-teiligen Podcast die Geschichte der Band. Und das Besondere, Er tut das zusammen mit der Band. 2 Tage lang hat er mit Andy Breitig-Kuddel vom Ritchie und Campino über die letzten 40 Jahre gesprochen. Aber im Podcast kommen zum Beispiel auch Materia und natürlich Kloppo vor, neben vielen anderen Wegbegleiterinnen und Fans, die die Band seit Anfang an kennen. In diesem Podcast steckt ein großer Teil der deutschen Musikgeschichte mit viel Herzblut und einer extrem guten Recherche erzählt. Einfach klasse, hört rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Nils, warum ist A Love at First Sting für dich ein Meilenstein?
Weil es für mich ein Album der Scorpions ist, wo sie wirklich auf dem absoluten Höhepunkt meiner Meinung nach auf ihrer Karriere sind. Weil man kann zwar sagen, später kam dann noch Wind of Change und das war eigentlich die kommerziell erfolgreichere Nummer. Und da werden sie auch heute immer wieder drauf reduziert. Für mich ist das aber eine Phase ab Wind of Change, wo es so ein bisschen ja auch in Schlagereske mal abgedriftet ist, wo es nicht mehr so für mich die echten Scorpions sind. Also für mich ist dieses Album das letzte und aber gleichzeitig auch genialste Album der Scorpions, wo sie noch wirklich bei sich selber sind, finde ich.
Warte, ich muss mal Rudolf Schenker nur. Du, Rudolf, der Nils sitzt hier und hat gesagt, ihr hättet Schlagermusik gemacht.
Den SWR 1 Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Und jetzt gibt's gleich direkt was auf die Ohren mit der Gitarre. Bad Boys Running Wild, der Opener vom Album Love at First Sting. Wie der Titel schon vermuten lässt, ist die Geschichte schnell erzählt. Im Text geht's um wilde Jungs, die auf der Straße rumlungern und denen man besser aus dem Weg
böse
gehen sollte.
Jungs.
Man
muss, böse
ja,
Jungs.
Richtig wilde, böse Jungs. Aber musikalisch tut sich da gleich am Anfang was den Scorpion-Fan damals aufhorchen ließ, Stefan.
Ja, und sehr viel damit zu tun hat, was Nils gesagt hat, warum das so ein Meilenstein-Album ist. Weil wir haben's oftmals hier besprochen, wie wichtig ein Opener einer Platte ist. Und dieser Opener macht, wie viele, viele Opener auf Meilensteinen, die wir schon besprochen haben, sehr schnell klar, was dieses Album zu bieten hat. Es fängt an mit diesem... dieses fantastische Gitarren-Glissando am Anfang von Herrn Derbs. Das dann in diese Akkorde übergeht, das war damals State of the Art. Also das ist eine Gitarrentechnik, das ist Fingerfertigkeit vom Allerfeinsten. Das hat was mit Eddie Van Halen zu tun, genau wie dann später auch die Solo-Passagen im Song, wo er viel auch an der am Yamaha-Haken, also an der Tremolo Haken der Gitarre spielt. Da gibt's Dive Bombs. Das war damals sehr aktuell. Dieses. Das war schon sehr, sehr, sehr amerikanisch, was Matthias Japs da an der Gitarre abliefert. Mhm. Und man muss dazu sagen, die Scorpions hatten schon gute Gitarristen auch vorher. Sie hatten Uli Roth und sie hatten Michael Schenker oder Michael Schenker, der dann zu UFO gegangen ist. Aber die waren ganz anders orientiert. Roth war mehr Jimi Hendrix orientiert. Er war mehr so, lebte in so einer Hippie-Blase eher, ja. Mhm. Und Michael, der war eher aus dem Blues und Japs, der hat dieses internationale amerikanische Gitarren-Appeal und diesen Spielstil, den er dann auf diese Platte eben presst. Und dann kommt das, was das Album natürlich alle Songs ausmacht. Das ist, ich sag's mal, dieses klassische Scorpion-Gitarrenriff. In diesem Fall in E-Moll. Viele dieser Songs stehen, das ist ja das Tolle an dieer Platte, haben quasi immer dasselbe Akkord. Repertoire, genau, aber immer zu ganz neuen Riffs zusammengemischt. Und das, was wir natürlich kennen vom Metal, der Power Chord. Kurzer Exkurs, man hat, wenn man in der Musik ist, hat man einen Akkord, der besteht in der Regel in der Grundform aus 3 Tönen. Das ist ein Grundton, dann kommt ein im Tonabstand einer Terz, ein 2. Ton dazu und der 3. ist im Tonabstand einer Quinte. Und wenn man den in der Mitte rausnimmt, diese Terz, die auch verantwortlich ist, ob ein Akkord ein Mollakkord oder ein Durakkord ist, also die bestimmt viel von Charakteristiken, die nimmt man raus und spielt nur die 2 äußeren Töne. Das ist der Power Chord. Das ist ein fester Griff auf der Gitarre und er lässt halt auch viel zu an Charakteristik, was das Singen angeht, weil du musst dich nicht so festlegen, obwohl hier ist es kleines Nerdwissen, natürlich für alle Mettler eine Tonart, sie spielen da in E harmonisch Moll, das war im Metal total angesagt. Also diese Tonart, da ging es ab die ganze Zeit. Dann ist noch ganz wichtig dieser Dieter Dirks Produzenten Scorpion Sound. Und der macht auch diese Platte, diese Band einmalig eigentlich. Ihm schwebte immer vor, er nannte das die Distortion Wall of Sound zu erzeugen. Das heißt, er legt, das ist nichts Neues generell, mehrere Schichten von Gitarren übereinander, verteilt sie aber links und rechts im Stereobild. Wenn man sich daheim unter dem Kopfhörer mal anhört, dann hast du so einen Grunddistortion Riff Sound und darüber legte dann
das Distortion verzerrt.
Verzerrung, ne? Entschuldigung, ja, so einen verzerrten Sound, in diesem Fall sehr verzerrt, weil es Hard Rock Metal Sound ist. Und über diesen Sound haben dann Japs als auch Rudolf Schenker die Möglichkeit, Japs seine Solos und Schenker so seine Einsprengsel sehr transparent im Soundbild im Vordergrund zu spielen und dort kann man sie dann auch hören. Also es ist ganz streng links und rechts unterteilt, so wie die Gitarristen auf der Bühne stehen, links Rudolf Schenker im Stereobild, rechts Matthias Japs. Das ist also ganz klar auszumachen, wo sie stehen. Und es ist vor allen Dingen ein Sound, der, ich sag mal, atmosphärisch ist. Wenn man große Produzenten der Metal- und Hardrock-Szene dieser Zeit sieht, zum Beispiel Robert Mudd Lang, ja, diese amerikanischen Produzenten haben sehr viel auf Effekte gesetzt und haben ihre Produktion vollgestopft mit so Zeug. Und Dieter Dirks ist da relativ einfach. Ich habe meine Grundverzerrung, die Leute können im Vordergrund ihr Zeug spielen, in der Mitte habe ich Schlagzeug, Bass und Klaus Meine kann da seinen Gesang entfalten. Also das ist sehr charakteristisch und man weiß vor allen Dingen schon nach 30 Sekunden, auch wenn Meine dann anfängt zu singen, man weiß, das können nur die Scorpions sein.
Du hast gerade schon die Rolle von Dieter Dirks erwähnt. Also wenn man an große Studios denkt, dann denkt man ja an London, Los Angeles, Stockholm, hatten sie eben davon New York oder auch Berlin. Aber wir gehen jetzt ja in die nordrhein-westfälische Provinz, nicht nur nach Pulheim, sondern in einen Stadtteil von Pulheim, das Dorf Stommeln. Auch besungen von Stoppock, glaube ich, in einem Song. Ne? Das ist nordwestlich von Köln und auch Love It First Sting ist ja hier am Ende dann entstanden. Also was für eine Rolle spielt dieses Studio in der Musikszene?
Ja, das Studio ist technisch natürlich immer neuester Stand gewesen. Dieter Dirks hat das großen Wert darauf gelegt, dass er immer die neueste Technik hatte. Aber das Wichtige an Dieter Dirks war, dass er diesen berühmten Riecher für Talente, Sounds und Songs hatte, die dann später erfolgreich sein könnten. So hat er zum Beispiel die Scorpions hat er in Essen entdeckt, in einer Turnhalle mit 50 Leuten Publikum. Da hat er sie zufällig gesehen, fand sie eigentlich, ja, ich sag mal semi, aber hat sofort entdeckt, wir werden glaube ich nachher nochmal drüber sprechen müssen, warum sie als deutscher Rock-Export so gut funktioniert haben, was sie ausgezeichnet hat. Diese Ernsthaftigkeit auf der Bühne, dieser Einsatz auf der Bühne, das hat er sofort bei ihnen gesehen und hat sie deshalb unter Vertrag genommen. Und später folgten dann ja bei ihm in diesem kleinen Studio Weltstars wie Michael Jackson, Tina Turner, U2, die Toten Hosen, Alice Cooper, die waren alle da. In den 70ern prägte er die deutsche Rocklandschaft, vor allen Dingen was den berühmten Krautrock angeht. Da waren im Studio zu Gast so Bands wie Birth Control, Guru Guru, Embryo. Das waren alles Größen der 70er Jahre Krautrock-Szene. Ja. Amon Dyl zum Beispiel, aber auch Doldinger war mit seiner Jazz-Formation Passport in den Dirks-Studios. Also da wurde alles produziert, was in den 70ern in Deutschland Rang und Namen hatte. Und er hat mit seinem Sound quasi, ja, das kann man sagen, die deutsche Rockmusik begründet. Ja, und der Rolling Stone, der kürte ihn zum Beispiel zum Best Heavy Metal Producer der Welt. Und aus einem Studio im Garten, da hat er angefangen, dann haben irgendwie seine Eltern, hat sie dann gereicht und dann haben sie so, komm hier, mach noch eins, aber bitte weg, ein bisschen vom Haus weg. Da hat sich dann, mittlerweile sind 7 Studios. Riesenvorteil für ihn war auch, er hatte ein Künstlerhotel dabei. Das heißt, die Plattenfirmen haben gesagt, schicken wir unsere Jungs lieber da in das Nest, anstatt in irgendeine Großstadt, wo sie dann abends noch ihr Unwesen treiben können. Und da können sie schön, da sind sie unter Beobachtung, da schicken wir sie hin. Deshalb hat auch Dieter Dirks diesen Ruf eines Weltproduzenten. Rory Gallagher, das erzählt er immer wieder gerne, der war ja auch mal bei ihm. Der scheint aber dann sich in der Dorfkneipe mal so sturzbetrunken zu haben, dass er dann nachher noch über die Straße flog. Er hat allerdings, das muss man ihm zugute halten, einen Darts-Club in dieser Kneipe eröffnet, den Kamikaze Darts-Club.
Aber eine Dorfkneipe reicht halt aus, um sich zu besaufen, ne?
Ja, das muss man sagen. Und ne? Dieter Dirks wollte zum 80. ja gern die Leute einladen und auch gern mit Rory Gallagher dort nochmal hingehen, aber das scheint, so wie Dirks es sagte, nur noch ein Bordell zu sein. Sehr wichtig in diesem ganzen Konzept, muss darf man nicht vergessen, ist, also wie gesagt, weil ich sagte, die Plattenfirmen wollten ihre Künstler da auch im Griff und unter Beobachtung haben, die Mutter von Dieter Dirks, die diese Künstler versorgt, die mal eine Stulle ins Studio brachten, die so ein heimliches Gefühl einfach darstellten. Er war neben Conny Blank in Deutschland zu der Zeit, also der Größte, muss man sagen, und auch gemocht und gehasst wegen seiner Arbeitsdisziplin. Ja, das mussten die Scorpions auch immer am eigenen Leib erfahren. Kommen wir nochmal bei einer anderen Nummer gleich drauf zurück.
Ja, atme erstmal tief durch, Stefan. Wir haben ein paar Infos zu Dieter Dirks
und den Studios. Du wolltest wissen, warum Dieter Dirks. Und da ich ja heute bei den Scorpions bin, ich ja ein bisschen froh. Ich kriege heute nicht die Frage gestellt, was will er uns mit dem Text sagen?
Zu den Texten kommen wir ja auch noch.
Da bin ich ja heute mal richtig froh. Dass ich dachte, ich habe hier ein bisschen mehr Platz, weil die Textinterpretationen heute mal ausfallen.
Also, wer sich für Dieter Dirks und die Scorpions und das Studio interessiert, kann mal gerne bei unseren Shownotes gucken. Da haben wir ein bisschen was zusammengetragen und die gibt es auf swr1.de am zuverlässigsten. Und hier geht's weiter. Mit dem zweiten Track vom Album im Live-Programm der Band oftmals der Höhepunkt ihrer Show, ein Song, der Rockgeschichte geschrieben hat, Rock You Like a Hurricane. Eieieiei. Ein Text zum Weglaufen.
Ja, aber jetzt singen wir trotzdem alle mit. Kommt, Jungs.
Here I am. Rock you like a hurricane.
Rock you like a hurricane, der Stadionkracher der Scorpions, Nils. Da geht selbst dem kühlen Hannoveraner der Puls, oder?
Da ist ja schon wieder dieses Vorurteil gegen Hannoveraner.
Aber, du hast selber gesagt, ja, ihr seid eher kühl.
Aber ja, ich sag ja auch, da ist ja auch was dran. Ist ja auch was dran, also geschenkt. Ja. Rock You Like a Hurricane ist ja, es ist eigentlich schon fast komisch, dass diese bekannteste Rocknummer der Scorpions so erfolgreich ist, denn es ist ein Song, der neben Still Loving You und Wind of Change ja wirklich bei jedem Scorpions-Konzert gespielt wird. Aber wenn man sich diesen Text, du hast es gerade schon angedeutet, mal etwas genauer anhört, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, dann ist das eigentlich eine ziemlich chauvinistische Anspielung auf sehr, sehr harten Sex, der in erster Linie männliche Bedürfnisse befriedigt. Und trotzdem ist es genau der Song, der in allen Zielgruppen auf ganz, ganz breite Akzeptanz stößt, weltweit und auch bei ganz vielen Frauen. Und ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich glaube, auf diesen Text achtet keiner so richtig. Ja, es ist so eine Nummer, die geht gut ab. Das ist so ein Song, da kann jeder mal so für 3 Minuten bei einer Party so einen ganz leichten Hauch von Headbangen performen. Und das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man sagt, ach ja, so ein bisschen Rock, wenn er nicht zu lange dauert, ist ja auch mal ganz schön. Ja, und dann weiß man auch, hey, das ist gar nicht so schlimm, weil das sind ja die Scorpions, die können auch Still Loving You. Und das ist der Unterschied zu Bands wie zum Beispiel AC/DC, die haben keine Balladen. Also das ist das eine. Und dann kommt natürlich noch dazu, dieser Song ist seit seiner Erscheinung immer wieder auch in Kinofilmen, in Serien, in der Werbung auch genutzt worden. Das heißt, der ist omnipräsent, der gehört schon sozusagen zum Kulturgut.
Mhm. Du hast die Scorpions ja schon öfter live gesehen und der Song ist der absolute Live-Klassiker. Was macht die Scorpions zu so einer überragenden Live-Attraktion?
Ganz einfache Antwort, sie sind einfach live gut. Es geht in erster Linie immer um die Musik bei denen. Es werden da keine Gitarren zertrümmert, da wird keinem fliegenden Tier der Kopf abgebissen, da gibt es keine überdimensionalen Flammenwerfer. Das ist bodenständiger, guter Rock. Das Show-Highlight war bisher immer diese berühmte Scorpions-Pyramide. Da ist dann Klaus Meine auf die Oberschenkel von Rudolf Schenker und Matthias Japs gestiegen. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen. Wahrscheinlich geht das nicht mehr.
Heute nicht mehr.
Aber darauf haben die Leute im Publikum immer gewartet. Das war also sozusagen der Show-Block in dieser Show. Aber was halt auch immer ganz wichtig war, Klaus Meine hat immer mit dem Publikum kommuniziert. Ja, gerne auch mit seinem sehr deutschen Akzent. man kann es jetzt auch ehrlich sagen, er hat eine furchtbare englische Aussprache. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer wieder das, was ihn so sympathisch, so bodenständig macht und was offenbar auch international gigantisch gut ankommt. Da ist halt einer, der bemüht sich. Er kann es zwar nicht wirklich, aber er bemüht sich und das wird gutiert. Ja, und 1984 mit diesem Album Love at First Sting, da sind die ja auf dem internationalen Höhepunkt ihrer Karriere. Die waren auch schon davor mit Blackout und so, waren sie ja auch schon sehr erfolgreich in der Welt, auch in Japan vor allen Dingen. Aber die sind dann mit diesem Album sind sie monatelang auf Tour. Def Leppard oder Bon Jovi sind da damals im Vorprogramm. Die Scorpions spielen zum Beispiel als einzige und erste deutsche Rockband dreimal hintereinander im ausverkauften Madison Square Garden. Das gab es bis dahin halt noch nicht. Oder 1985 dann vor fast 500.000 Menschen bei Rock im Rio. Das sind nur so ein paar Beispiele. Also die Scorpions sind eigentlich bis heute der erfolgreichste Exportschlager von Tokio bis Los Angeles. Und du kannst mit einem Mietwagen durch Kanada fahren, du machst das Autoradio an und du hörst
die Scorpions. Da ist nicht viel dazwischen, ne? Zwischen Tokio und Los Angeles.
Nein, aber dann.
Nein, mit dem
Mietwagen. Das kommt auch andersrum. An, wie rum du fährst. Also, egal. Ich wollte damit
verstanden,
sagen.
Geschenkt. Verstanden.
Ah, nicht wahr. Ja, ich bin Hannoveraner, nehmt es mir nicht übel. Ja? Also, was ich sagen wollte, du kannst mit dem Mietwagen durch Kanada oder sonst wo fahren, du machst das Autoradio an und du hörst die Scorpions. Und das passiert dir vielleicht noch mit Major Tom, mit 99 Luftballons und Rock Me Amadeus und in den letzten Jahren vielleicht noch mit Rammstein. Aber das ist eine Handvoll und die Scorpions, die gehören dazu.
Ja, ja.
Es sind auch die Locations.
Sind ja auch wieder auf Tour jetzt.
Ja,
ne?
Und das ist ja das, was Nils sagte, dieses Überdimensionale. Sind wieder auf Tour, feiern 40 Jahre Love at First Sting. Und ich kenne keine deutsche Band, die, wie es die großen internationalen Stars machen, für einen Monat Gastspiele in Las Vegas haben. Also sie haben, wie es die ganz Großen machen, sind sie einen Monat lang in einem Venue in Las Vegas zu sehen mit dieser Show. Also das ist schließt nahtlos an 500.000 Rock in Rio an und diese ganzen Shows. Sie schaffen es auch heute noch, noch eins draufzusetzen, noch mal eine Schippe mehr zu haben.
Ja, und sie finden ja auch kein Ende. Ich meine, wann war es? Vor 10 Jahren oder
ja,
so?
Ich
als
war
das,
da.
Komm, als das, als die Abschiedstour
ja,
war.
Ja. Ich war in der Frankfurter Festhalle, hatte meinen Sohn dabei und sagte, hier, der war damals, klar, 10 Jahre jünger, 15, war aber Gitarren interessiert, sag ich, komm, die Scorpions müssen wir uns noch einmal angucken. Das ist die Abschiedstour bevor. Ja, es war vor 10 Jahren.
Wir sind immer noch da.
Auf der Deluxe Edition von Love at First Sting, da gibt's auch eine Live-Version und zwar tatsächlich aus einem der Konzerte im Madison Square Garden, 84. Hier sind die Scorpions live und nochmal der Schluss von Rock You Like a Hurricane mit der Publikumsstimmung.
Ja, aber das war schon teilweise ein bisschen schräg jetzt.
Ja,
auch, ne?
Dass die Stimme scheint ein bisschen strapaziert gewesen zu sein. Aber was Herr Japs da im Hintergrund rumschreddet, also schredden bedeutet, so viele Noten wie möglich in eine sehr kurze Zeit auf der Gitarre zu packen, das ist schon unglaublich.
Ja. Lass uns an dieser Stelle mal über die Scorpions als internationaler Mega-Act nochmal dezidierter sprechen. Jungs aus Hannover, wir haben es vorhin gehört, nicht abgehoben, rocken die Welt. Bei uns polarisieren sie aber, wie höchstens auf der anderen Seite des musikalischen Spektrums vielleicht Pur oder Helene Fischer. Also man liebt sie oder man hasst sie. Warum ist das so? Ich habe da meine eigene Theorie, würde aber gerne euch den Vortritt lassen, Nils.
Also ich glaube, das ist eine andere Art von Polarisieren. Also bei Pur gibt es ja, glaube ich, wirklich nur schwarz oder weiß. Also finde ich gut oder nicht. Bei den Scorpions ist das in meiner Wahrnehmung so ein bisschen anders. Ich habe ja vorhin schon gesagt, sowas wie Rock You Like a Hurricane funktioniert schon bei einer sehr, sehr breiten Masse. Und wenn du den Song bei einer Night Fever Party auflegst.
Da ist sie wieder die breite Masse, ne?
Ja, wenn du den Song bei einer Night Fever Party auflegst, da ist die Tanzfläche voll. Und da geht auch keiner raus aus Protest irgendwie runter oder so. Aber wir Deutschen, wir tun uns ja generell immer so ein bisschen schwer, unsere großen Stars zu lieben. Und ich glaube, das ist uns so ein bisschen suspekt, wenn da so ein paar Deutsche im Ausland mega erfolgreich sind. das kriegen wir irgendwie nicht in unseren Kopf, dass das möglich ist. Und deswegen beäugt man das als Deutscher erstmal, glaube ich, sehr, sehr misstrauisch, anstatt sich einfach mal zu freuen und stolz auf die Scorpions zu sein.
Ach Nils, ich glaube, da hast du absolut recht. Ich finde, der Erfolg im Ausland ist das, was Dirks damals in der Turnhalle in Essen in ihnen gesehen hat, nämlich dieses Prototyp für Made in Germany. Also das, was wir darunter auch kennen. Also keine Allüren, 100% Einsatz, immer pünktlich, immer ehrliche Arbeit, dabei aber doch sehr einfach, was die Texte angeht, sehr, sehr einfach, aber auch universal verständlich. Da sind keine poetischen Texte, wo wir hier sitzen und sagen, was könnte er damit gemeint haben? Also ist bei den Scorpions klar, was er damit meint. Und das ist ein Qualitätssiegel für die Scorpions. Scorpions sind der Klassiker für Made in Germany. Und zwar so, wie wir es als Label noch kennen. Ja, also als Qualitätslabel.
Aber bei mir schwingt da noch was anderes mit, muss ich ehrlich sagen. Und das ist ein bisschen klebrig. Also,
ja, jetzt bin ich gespannt.
Das ist professionell, keine Frage. Handwerklich einwandfrei, pünktlich, Made in Germany. Du hast bei allem recht. Aber ist, und das meine ich wirklich nicht böse, aber es ist ein bisschen Metal-Porn, oder? Das klingt hart, Metal-Porno, aber mir fällt nichts Besseres ein. Das sind so männliche Rock-Klischees, die bis auf die Spitze getrieben werden und das turnt mich auch nicht an. Also da werden wirklich alle Knöpfchen gleichzeitig gedrückt in Texten wie die Schlampe ist hungrig, sie will es wissen, also gib ihr was und fütter sie ordentlich. Mehr Tage werden kommen, neue Orte werden kommen, ich muss gehen, es ist Zeit für die Show. Also mehr männliche Rock-Klischees in einer Strophe, das gibt's eigentlich gar nicht.
Nee, das darfst du heute auch nicht mehr machen, aber...
Nee, ich finde, man kann wunderschön über wilden Sex singen von mir aus, aber solche Schilderung, das ist für mich Porno.
Ja, es ist,
also die Schlampe ist hungrig, geht's noch? Also.
Ja, und was du vergessen hast, gib ihr jeden Zentimeter. Das war auch noch eine Zeile, glaube ich. Den Porno-Aspekt auch noch. Nein, ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil er nicht in der Lage war, sich poetisch auszudrücken. Ein klassisches Schulenglisch, das der singt, wo auch viele Amerikaner auch schmunzeln, wenn sie das hören, weil es ist so einfach, so, er kann es nicht anders. Bad Boys Running Wild, das ist ja Brems Tierleben. Ja, da ist ja alles auf der Straße. Dogs, Snakes, Cats, Rats, Spiders, Tigers. Alles, was ihm so einfällt, ja, was er irgendwann mal gehört hat. Was es auch im Deutschen gibt. Ja, du bist ja wie eine Schlange. Du zärtlich wie eine Katze. Ah, du webst mich ein wie eine Spinne. All das übersetzt er ins Englische. Und dann entstehen diese Texte.
Ja, aber wir tun jetzt gerade etwas, was man eigentlich nicht tun darf. Du darfst bei einer Rockband nicht erwarten, dass da jetzt, sagen wir mal, sehr poetische Texte irgendwie verarbeitet sind.
Aber ich finde da ganz interessant an der Stelle mal unseren Hörer Christian Fenselau zu zitieren, der sich das Album auch gewünscht hat. Und er schreibt an meilensteine@swr.de, natürlich gibt's Musik mit mehr Tiefgang, aber das stört hier nicht. Für Musik mit hohem Anspruch sind gerne andere zuständig. Und nicht zuletzt ist ja da noch das Albumcover, immerhin ein Foto von Helmut Newton.
Und wir wollen ja jetzt, muss ich glaube ich sagen, jetzt nicht kritisieren, dass die oberflächlichen Texte gemacht haben. Wir wollten ja nur einfach mal darstellen oder mal versuchen zu ergründen, warum sie so populär war, weil es einfach, glaube ich, sehr einfach war und sehr, sehr direkt formuliert und für viele Leute sehr griffig war.
Ja, und es war 1984.
Ja. So, und jetzt zum Cover. Der Christian hat es ja in seiner Mail schon erwähnt. Helmut Newton hat es fotografiert und auch da ist der Übergang zwischen Erotik und Sexismus durchaus fließend, wenn man so will. Das Cover von Love It's First Sting wurde in den USA nicht vom europäischen Markt übernommen, Nils, ne?
Ja, das Cover war in der Tradition der Scorpions. Es war was Besonderes. Es gab ja schon 1979 ein Cover, das so ein bisschen sexuell anstößig war auf dem Album Love Drive. Da war auch schon eine nackte Brust zu sehen. Und das hier ist bei Love It First Sting ähnlich. Da ist eine leicht bekleidete Frau. Sie hat aber was an. Und aus deren Kleidschlitz ein Teil, also wirklich nur die Hälfte vielleicht, einer nackten Brust durchschimmert, während der Mann, der sie in den Armen hält, ihr ein Tattoo auf den Oberschenkel sticht. Also eigentlich jetzt nichts Weltbewegendes. Übrigens,
Papa Freud würde schon seinen Kommentar dazu abgeben. Aber wollen wir mal nicht psychologisieren.
Ja gut, wenn du jetzt die Tattoo-Nadel noch in irgendeinem Zusammenhang sehen willst, kannst du das natürlich machen. In Deutschland hat sich da überraschenderweise mal niemand drüber aufgeregt. Aber in den USA, da war es vor allem die Supermarktkette Walmart, die hat sich da nämlich beschwert, vor allen Dingen bei der Plattenfirma, und dann musste das Cover ausgetauscht werden gegen ein Foto der gesamten Band ohne die leicht bekleidete Frau. Aber das Cover war ja nicht der einzige Stein des Anstoßes in den USA. Wir haben ja schon über die etwas pornografischen Textzeilen in Rock You Like a Hurricane gesprochen. Und dazu gab es dann auch einen Videoclip, in dem die Band dann in einem Käfig zu sehen ist und Frauen, die wirklich wenig anhaben und ein schwarzer Panther zu sehen ist. Und da hat
schon wieder solche Klischees.
Das war das klassische Metal-Video der 80er Jahre. Es ist sehr frauenverachtend, es ist sexistisch. Die Frau als unterwürfige jederzeit verfügbares Sexobjekt, das ist Metal der 80er Jahre. In jedem Video kommt das vor.
Na, jedenfalls hat sich da Tipper Gore eingeschaltet. Tipper Gore ist die Frau von Al Gore. Und die hat eine Organisation.
Vizepräsident gewesen, ne, in den USA.
Ja, die hat PMRC gegründet, Parents Music Resource Center. Und die hat dann wirklich versucht, die Plattenfirmen dazu zu bringen, Warnhinweise auf der Platte anzubringen. Die Plattenfirmen hat natürlich gesagt, ne, machen wir nicht. Also wir lassen uns jetzt nicht von der Frau da irgendwie irgendwas befehlen, haben es dann aber freiwillig irgendwie später doch noch gemacht. Also da waren dann teilweise zumindest auf einigen Platten so Warnhinweise. Ja gut,
das war für den Hip-Hop-Bereich war es natürlich das Verkaufsargument. Also jede Platte, die im Hip-Hop diesen Aufkleber hatte, wurde gekauft. Und zwar massenhaft wegen des Aufklebers. Übrigens, kurze Frage. Auf welcher Platte klebte denn der erste Aufkleber?
Oh, die hatten wir schon hier.
Weiß ich jetzt
war nicht. Das ich sage das P-Wort. Nein, das P-Wort, das P-Wort.
Ah, Prince.
Darling, Prince Nicky und Prince. Dort klebte der erste.
Ja, genau. Hatten wir hier. Ja. Genug der kritischen Betrachtung. Wir machen weiter mit Musik. Es geht wieder auf Tournee. Hier kommt Coming Home. Und wir hören, wie die Scorpions die Atmosphäre eines Morgens nach einem Konzert einfangen. Sehr stimmungsvoll, dieses Intro.
Every morning when I wake up yawning, I'm still far away. Trucks still rolling through the early morning to the place we play. Boy, you're home, you're dreaming, don't you know that you're still far away?
Coming Home, die Scorpions als Großmeister der Powerballade hier, ganz zart. Es geht um die Tournee. Eine Morgenstimmung nach dem Konzert und der Abend des nächsten Konzerts steht vor der Tür und die Bühne ist ihr Zuhause. Darum geht es in dem Song. Stefan, was machen die Scorpions da, um uns in die Welt der Tour eintauchen zu lassen?
Ja, sie werden erstmal melancholisch. Also wie viele Songs, die wir kennen, die über Tourleben geschrieben worden sind. Ich denke da an Jackson Browne, The Loadout oder Bob Seger, Turn the Page. Alle Songs übers Tourleben, übers einsam sein auf Tour, auf das monotone, sich ständige Wiederholen derselben Situationen. Die sind allerdings bei Balladen geblieben. Also hier hört man natürlich am Anfang so, dass die Trademark von den Scorpions, dieses Fingerpicking, das heißt, es ist kein Fingerpicking, aber diese Akkordzerlegung, dient dann sie, auf der Gitarre, auch immer nur, das ist, glaube ich, ganz wichtig, mit Plektron gespielt, also mit so einem Plastikpläckchen. Die haben kein Fingerpicking gemacht. Auch das nachher bei den großen Balladen werden wir das hören. Im Gegensatz zu amerikanischen Balladen, die ja zu der Zeit eher mit Klavierintro waren. Oder ich erinnere mal an Whitesnake, auch mal nur eine Synthesizer-Fläche. Oder Akustikgitarren, die meistens dann aber gepickt waren. Haben die Scorpions diese Picking und diese Akkordzerlegung zu ihren schon zu einer Trademark gemacht für alle großen Balladen, bis auf Wind of Change. Da sieht es ein bisschen an, aber das ist ja auch die Schlagerzeit der Scorpions. Ja. Das ist geändert. Und dann leitet ein riesen Gitarrenfeedback, trägt dann diese Nummer in eine ganz andere Richtung. Da wird die plötzlich zu so einem Uptempo-Metal-Stück mit einem Matthias Japs, der wie ein vom Jenseits geschickter, ich möchte Udo Lindenberg zitieren, da rumschreddert. Und das Solo am Ende des Songs, das ist schon Wahnsinn, was die da spielen. Und auch diese Kontrast zwischen erstmal diese Melancholie am Anfang und dann dieses Metal-Brett, was ja vielleicht den Tourstress, die Schnelllebigkeit des Tourlebens darstellen soll. Ich weiß es nicht, ob es überhaupt einen
Aber das machen sie ja tatsächlich gerne mal. Das haben wir auch bei Holiday schon gehabt, dieser sehr zarte Einstieg und dann plötzlich dieser Rock-Teil,
der absoluter da Trademark des Scorpions, dieser Gitarrensound. Also wenn du den hörst, und da denkst du immer sofort in Richtung Scorpions, wenn es um eine Ballade geht, immer.
Und weißt du was? Frontstage gibt's das Metal-Brett, Ne?
Und im Backstage? Und
Backstage steht das Brettl mit. Für die
mal einer, der dir wieder gelungen ist. Ich muss mal sagen, der war schön. Hat mir gut gefallen.
Hör mal, wir haben doch die beiden Sachen mitgebracht, den Übergang und das Solo. Das können wir uns jetzt mal anhören mit diesem Mörder. Wie hast du gesagt, Feedback, vom Jenseits geschickt?
Ja, also ich möchte da Udo zitieren. Das, weil Udo hat in seiner Textzeile und der rockt los wie ein vom Jenseits geschickter. Und das ist, trifft hier auf Matthias Japs dann auch absolut zu.
Hören wir mal den Übergang. Boah. Das ist schon genial, wie so ein Feedback. Einfach so wie so ein Alarmton. Passt auf, Freunde, gleich passiert was. Text geht es dann eben darum, dass die Bühne, die das Zuhause ist, ne? Also es geht darum, wie er die Leute animiert, wie sie mitmachen und wie er das Publikum anmacht. Ja, genau. Und dann kommt eben dieses
das Solo, vom Jenseits.
Ja, das ist da mal meine Textinterpretation hier. Und dann hören wir auch noch mal in das Solo rein. Pure Energie, würde ich sagen, ne, an der Stelle. Ja, put your hands in the air.
Ja, absolut. Das singt auch Jackson Brown bei The Loadout. Irgendwie die Leute, die immer klatschen und sie müssen dann irgendwie...
Ja, das ist ja doch ganz gutes Englisch.
Ist so. Aber ich finde auch bei dem Song ist auch sehr gut zu hören, die Verteilung der Gitarrenarbeit innerhalb der Band. Du hast Rudolf Schenker, der klassischer Rhythmusgitarrist ist. Heute ist das, glaube ich, gar nicht mehr so gefragt. Klassischer Rhythmusgitarrist. In den 80ern war das einfach Bestandteil jeder Band, die zwei Gitarristen hatten. AC/DC, Malcolm Young, der machte die AC/DC Riffs, während Angus Young vorne Solos spielte. Guns N' Roses, Izzy Stradlin als Rhythmusgitarrist, Slash dann, der vorne als Solo-Gitarrist stand, oder auch Thin Lizzy mit Scott Gorham, der auch der Rhythmusgitarrist war. Vorne durften dann Gary Moore, Snowy White und wie sie alle hießen, die Solos spielen. Das war die klassische Verteilung und das macht auch den Scorpion-Sound aus, gerade Rudolf Schenker. Man meint immer, ach ja, da schrappt er so ein paar Power-Chords runter. Aber die Art und Weise, mit welcher Akkuresse und mit welchem Punch der Mann diese Chords spielt, das ist einmalig und macht die Scorpions auch zu einer ganz, ganz, ganz großen Band.
Bin ich absolut bei dir.
Wir schreiben das Jahr 1984. Der Kalte Krieg ist auf dem Höhepunkt. Vom Wind of Change, den die Scorpions 5 Jahre später besingen, ist noch nichts zu spüren. Die Menschen in Ost und West fürchten einen neuen Krieg und durchaus ein aktuelles Thema leider. Und der Christian Fenseler, unser Hörer, der schreibt dazu. Und dann gibt's da noch den eher unbekannten Titel Crossfire, der perfekt den Nerv des Kalten Krieges trifft, sowohl beim Text als auch bei der Instrumentierung. Wie gesagt, ein interessantes Thema. Hier kommt Crossfire. Und da wundert man sich schon ein bisschen, ne? Also. Interessanter Anfang für die Scorpions, würde ich sagen.
Ja, man nannte das früher in der Klassik-Programmmusik. Also. Mhm. Es ist klingt wie eine Marching Band, klarer Hinweis auf Krieg, Konflikt.
Ja. Crossfire, schon was ganz Besonderes auf dem Album. Eine politische Botschaft der Scorpions. Niemand wird überleben. versteht es doch endlich. Das Ganze auch musikalisch, kriegerisch umgesetzt, wie der Stefan schon erwähnt hat. Wir hören Marschtrommeln, Anklänge von Geschützdonner und ein Gitarrenkreuzfeuer am Schluss im Stereobild. Auch musikalisch ein untypischer Scorpions-Song, Nils.
Ja, das ist ja in erster Linie dieser Rhythmus, dass der ganz klar im Vordergrund steht. Das hört man ja dann schon sehr deutlich daran, dass die ersten Takte des Songs nur Schlagzeug sind. Mhm. Interessanterweise erinnert dieser Rhythmus ja so ein bisschen an 50 Ways to Leave Your Lover. Aber eben nur, bis die Gitarren dann einsetzen. Ist es der einzige politische Song auf dem Album und es geht um einen jungen Mann, der sich plötzlich zusammen mit anderen jungen Männern im Kriegsgeschehen befindet. Und es geht um die Frage, warum werden junge Menschen gezwungen zu kämpfen, obwohl sie das nicht wollen und ihr Leben lieben? Ist leider heute immer noch so aktuell wie damals oder eigentlich fast aktueller als damals. Durch den markanten Rhythmus bekommt das wieder was sehr Redundantes und auch dieses ständige Wiederholen im Refrain, dieses Understand, so nach dem Motto, versteht es doch endlich. Diese Botschaft wird durch den Rhythmus verstärkt und regelrecht ja eingehämmert. Wir reden von 1984, da war das natürlich auch wirklich im Zeitgeist. Da ging es um Aufrüstung, da ging es um Atomwaffen, da gab es die großen Friedensproteste. Das heißt, es war ein Song, auch wenn er jetzt kein Hit war, aber der im Zeitgeist dieser frühen 80er Jahre entstanden ist.
So, nun der Song, der angeblich so viele Menschen zum Kindermachen animiert hat. Komisch, ich habe eine ganz andere Erinnerung daran. Der Song lief immer in meiner Marburger Stammkneipe damals. Kavo hieß das, war ein Kellerlokal, in dem ich große Teile meiner Jugend verbracht habe. Seppel war der Wirt und der war gleichzeitig DJ und hat die Platten nass abgespielt mit dem Wasser aus dem Spülbecken inklusive Bierresten. Das war schon echt eine Spelunke, was den Sound dann recht saftig gemacht hat. Und wo wir gerade beim Bier sind, man musste damals immer einen Deckel aufs Glas machen oder noch besser gleich Flaschenbier bestellen, denn das Gewölbe, das war feucht und es konnte schon mal eine Schnecke von der Decke ins Bier fallen. Das ist die Romantik, die ich mit Still Loving You verbinde. Ständig lief der Song da unten in diesem Gewölbe. Jetzt nehmt euch in die Arme und macht, was immer ihr wollt mit der Situation. Hier kommt Still Loving You.
It's time.
Still Loving You, die Mutter aller Powerballaden. Wer von euch beiden hat auch romantische, ich muss ja so rumfragen, wer von euch beiden hat romantische Erinnerungen an den Song? Bei mir sind auch in gewisser Hinsicht auch romantisch, aber.
Ja, romantisch, naja, zum Teil halt. Also ich habe damals Gitarre gespielt, eher akustische und klassische Gitarre, aber ich hatte den Ehrgeiz, dieses berühmte Intro spielen zu können. Und es hört sich einfach an, es ist aber schon echt so ein bisschen tricky. Und damals gab es ja auch kein Internet mit YouTube-Tutorials, wo man irgendwie sich das hätte, sagen wir mal, selber beibringen können. Mhm. Man konnte sich aber Notenbücher zu fast allen wichtigen Alben kaufen. Und ich habe mir dieses Teil dann für Love at First Thing gekauft. Und ich habe dann wirklich so lange geübt, bis das halbwegs gut klang. Und wenn cool. Du in Hannover als heranwachsender Teenie auf der Gitarre Still Loving You spielen konntest, dann konntest du schon punkten.
Ja, aber, das ist doch fein.
Aber abgesehen davon, ich finde immer noch, es ist eine absolut geniale Powerballade. Klaus Meine singt das wirklich, das berührt mich, wenn er das singt, wirklich. Das geht tief rein. Und ich finde, man darf es aber nur in der Albumversion hören. Also wenn man diesen Song spielt, dann bitte nur in der 6-Minuten-Version. Die andere bitte wegschmeißen.
Da bin ich bei dir. Absolut. Also was war jetzt die Frage?
Deine romantischen Erinnerungen.
Nein, gibt's gar keine. Aber ich verstehe dich, Nils. Wir werden das jetzt auch nochmal. Das jetzt auch nochmal genau analysieren und auseinandernehmen, warum das so wahnsinnig gut ist.
Stefan, da ist ja was dran mit diesem Spruch von der Mutter aller Powerballaden. Es ist ein Markenzeichen der Scorpions, auch wenn ich vorhin von den Klischees gesprochen habe, die mir persönlich manchmal zu dick aufgetragen sind. Es nötigt mir natürlich Respekt ab, wenn die Jungs mit diesem Song bei so vielen Menschen was bewegt haben, was romantische Erinnerungen auch angeht. Da ist ja was dran.
Bin ich dabei, wobei ich jetzt die Mutter aller Powerballaden präzisieren möchte mit die Mutter aller Powerballaden made in Germany. Weil ich finde, die Scorpions haben, und ich habe vorhin schon mal drüber geredet, ein ganz eigenes Genre der Powerballade erfunden, eben mit diesem Gitarrenintro, was andere nicht hatten. Also wie gesagt, andere hatten Akustikgitarren, es gab viel Klavier bei Powerballaden, es gab auch mal einen Synthesizer, aber dieses ständige Akkord-Arpeggi nennt man das, mit dem Blacktron-Zupfen, die was Nils zur Verzweiflung gebracht hat, das ist Scorpions eigen. Das ist eine Trademark. Das erkennt man sofort. Da weiß man, das sind die Scorpions und sonst niemand anders. Und sie spielen das auch noch auf ihren, ich sag's heute mal richtig, Gibson-Gitarren. Hab lange geübt dafür. Was dann auch noch nicht mal so diesen hellen Klang haben, Klang hat, sagen wir Bon Jovi-Balladen mit der Akustikgitarre, das hat Schmatz, das hat eine Transparenz. Das hier ist ja immer so ein bisschen, ich möchte nicht sagen dumpf, was an den Tonabnehmern liegt, aber das ist wieder Nerdwissen. Ist egal. Es ist, Entschuldigung, wenn ich
trotzdem
da...
Trotzdem ist es schön.
Nils, wir reden hier nur über schöne Sachen. Und warum das schön ist, das werden wir jetzt einfach mal Stück für Stück auseinandernehmen, ist, wie er sich steigert, wie der die Spannung bis zu einem Höhepunkt hinten raus einfach darstellen kann. Und am Anfang haben wir das Gitarrenintro und dann geht es über in den Schlagzeugrhythmus. Es ist schon so ein bisschen hinterm Beat irgendwie. Das ist
genau,
schleicht ist so ein bisschen, es ist laid back, es ist ein bisschen Kaugummi-Charakter, ja.
Kaugummi-Charakter ist schön gesagt, aber du hast ja auch so ein Gefühl von
Einschmeicheln. Ne? Und Entspannung.
Ja, genau.
Das ist schon und
erotischer Spannung, die kommt dadurch natürlich, wird dadurch natürlich bebildert. Ne?
Und dann kommt es natürlich zu dem Punkt, zu dem es kommen muss. Wir haben hier die Drums dabei und was haben die Scorpions
sehr schön formuliert.
Scorpions immer dabei, war natürlich ihr Powerbrett. Dann werden die Gitarre Distortion auf 10 und dann geht's rein in den Chorus und das klingt dann so.
Brachialer Auftakt und dann noch brachialer der Einsatz der Power Chords. Ne? Ja.
Aber auch hier, um das nochmal klar zu machen, was amerikanische Sachen angeht, ganze Zent nur Fläche machend, einfach mal Chord stehen lassen, klingen lassen, kein Schnickschnack, nix, meine da vorne singen. Das finde ich Scorpions großartig.
Aber man hört auch die ganze Verzweiflung in seiner Stimme.
Wir hören noch, die Stimme ist bei dem Song wirklich außergewöhnlich, auch wie er sie einsetzt. Das ist gut, Frank mag, kann mit der Stimme gar nicht. Ich kann da auch ein Stück weit Frank sehr, sehr gut verstehen, aber gerade bei dieser Nummer, wo es darum geht, dieses Geständnis Still Loving You, das sich so langsam steigert, ist das, was meine da macht, gesanglich wirklich einmalig. Du hast am Anfang diese
Variante. Bin ich absolut bei dir. Also vom Technischen her und wie er Wasser in die Stimme legt, es geht allein um diese Stimmenfarbe, dieses Kniedel in der Stimme.
Ja, aber die muss ja hier sein.
Das mag ich.
Die muss einfach hier sein. Du hast diesen Einstieg, das ist hochemotional. Er hat am Anfang.
Ja, man kann auch anders hochemotional
sein. Nein, der macht aber die Technik extra dafür.
Nein, also,
das
musst du sehen. Man mag eine Stimme oder man mag sie nicht.
Das absolut. Ist, Frank, ich möchte dir ja nur dir quasi als Scorpions Büßer jetzt mal erklären, warum das so geil klingt. Er singt am Anfang mit dieser enormen Luft ausstoßen. Das ist eine Technik, die wir so sagen, umgangssprachlich gerne als Hauchen bezeichnen. Ne? Also dieses schafft es aber dann nach dieser Hauchen, wird er dann wieder sehr fest und sehr konkret. Also in der Stimme, diese Abwechslung zwischen Emotionen, bis dann nachher du im Chorus präsent, nochmal dieser Abfall und dieses ganz klar formulierte Still Loving You mit einem sehr schönen, auf der letzten Note, da wird es schon teilweise ein bisschen bluesy, Loving You. Also das ist technisch, stimmtechnisch, darum wirkt dieser Song so, wie er wirkt, weil es sehr emotional, sehr variabel und sehr auf den Punkt gesungen ist. Und jetzt bin ich wieder, was die Stimme von Klaus Meiner angeht, voll bei dir, Frank. Ich mag sie nämlich eigentlich auch nicht. Aber bei dem Song ist sie überragend.
Eben. Ich mag auch ganz grundsätzlich bei vielen Metal-Bands dieses in diesen hohen Lagen drücken. Das macht mir einfach keine guten Gefühle, Bernd. Aber egal.
Das aber die haben auch gekämpft mit dem Song. Also es ist ja so, dass dieser Song wurde ja bis in spät in die Nacht aufgenommen. Mhm. Dieter Dierks hat ihn immer und immer wieder singen lassen. Das führte so weit, dass Meine ja einen Tobsuchtsanfall bekommen hat und Dierks dann anschrie, ich bringe dich um. Du bist nie zufrieden. Dann gingen sie auseinander, was auch wieder die Professionalität von der Meine zeigt. Die gingen dann auseinander. Am nächsten Morgen, erster Take, das ist der Take, den wir hier auf der Platte hören. Also ja, das klasse. Ist schon, sag ich es jetzt,
ja,
Weltklasse.
Ja. So.
Weltklasse. Hab ich gesagt jetzt, Nils, Weltklasse.
Ja, danke.
So, und aus dann Hannover. Der Übergang. Dann der Übergang ins Solo, und da schreibt unser Hörer Christian auch, dass ihm da besonders gefällt, dass überhaupt Gitarren zum Einsatz kommen, was bei vielen anderen Balladen, bei Rockballaden halt fehlt. Stefan, du hast schon auch schon angesprochen.
Ja, und vor allem darf Rudolf Schenker mal spielen. Das ist, ich glaube, das ist das einzige Solo, das er spielen darf. Aber das macht er richtig gut, muss ich mal auch wieder sagen. Das hat auch einen guten Touch, das Solo. Und hören gleich mal rein, bevor ich wieder irgendwas sage.
Die Stimme sozusagen ja. Den Part an die Gitarre abgibt dann, ne?
Und jetzt hat er eine schöne Melodie noch, die jetzt kommt, die ich super finde. Achtung, bisschen rum, ich finde technisch da nicht so stark. Aber jetzt, Achtung. Noch ein bisschen rumfitscheln. Aber da kommt man nochmal hin zur Melodie. Da, 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 da. Auch da findet er sich technisch, machen wir uns nichts vor, ist er, darf mich gar nicht hören, aber ist er Lichtjahre hinter seinem Mitgitarristen Herrn Jabs. Aber er macht das für diesen Song, und das ist bei den Scorpions auch so Bestandteil ihrer Musik. An dieser Stelle einfach alles richtig. So.
Und alles zusammen.
Und alles zusammen.
Macht genau. Es einen guten Song aus.
Einen guten Song, einen richtig ja. Guten Song.
Einen legendären Song, muss man so sagen. Und jetzt müssen wir noch die Geschichte von Sly erzählen. Nimmt man die drei Buchstaben dieses Namens, also S, L und Y, so kriegt man die Anfangsbuchstaben von Still Loving You. Eingangs hatte ich ja schon vom Babyboom in Frankreich erzählt. Die Scorpions haben davon in einem Interview erfahren. Ob es wirklich stimmt oder nur ein Gag war, bleibt dahingestellt. Kein Gag war, dass man tatsächlich von einer jungen Frau weiß, die Sly heißt, aus Frankreich kommt und bei einem Scorpions-Gig Backstage vorbeigeschaut hat. Den Rest hat Sänger Klaus Weinemar in dem SWR1-Interview erzählt.
Sly hat sich bei uns in der Garderobe bei einem Konzert in Paris vorgestellt. Ich denke mal, das war die Inspiration, auch einen Song über dieses Mädchen zu schreiben. Weil es einfach auch die Hingabe zur Musik und das, was Musik bewirkt. Und wenn man einen Song hat, der Menschen auch dann begleitet beim Schönsten, was wir ja alle erleben im Leben, und dann ihre Töchter nach diesem Song benennen, ist das einfach ja auch eine Form von Verehrung auch für die Band. Und ich fand das allemal wert und war für mich sehr inspirierend, darüber einen Song zu machen.
So ist es also gekommen, deswegen Still Loving You und Sly auf dem Album Sting in the Tail der Song Sly drauf ist. So wird die Geschichte eines großen Songs weitererzählt, und der Anfang klingt so, und ja, es geht im Prinzip auch genauso weiter wie Still Loving You. Ist schon sehr ähnlich, ne?
Ja gut, wenn du den Song so machen willst, dann würde ich auch irgendwie versuchen, ihn sehr, sehr nah an den anderen ranzubringen.
Genau, es ist ja die Weitererzählung, ne?
She was born with a song in the air in the summer of 85. The clouds just went and the day became so bright.
Aber es ist wieder Scorpions, du hast wieder die gezupfte Gitarre. Meine darf singen, du hast ein bisschen mehr Synthes drauf. Das, was, glaube ich, Nils später bei den Scorpions ein bisschen verschreckt hat.
Mhm.
Auch der Sound der Gitarre ist jetzt viel transparenter. Es ist jetzt ein anderer Gitarrentyp, es ist eine andere Aufnahme. Du merkst, es klingt
ja,
schon
ist glatter auch
glatt, so. Viel glatter. Mhm. Es hat nicht mehr dieses Raue, was
ja, so ein bisschen auf Hochglanz poliert und Das war so der Anfang vom Ende.
Das ist genau die Platte, über die wir reden. Ich finde, Love at First Sting ist dieser Punkt, wo die Scorpions alles, was sie vorher gemacht haben, zu einem Höhepunkt bringen. Und es ist nochmal dieses Made in Germany aufzugreifen. Es ist ja auch das Image, das diese Band hat. Wir haben vorhin drüber gesprochen, die haben ihre Wohnung noch im Umkreis von Hannover.
Ja.
Sie mögen vielleicht auch im Süden ein Häuschen haben, aber sie leben, Lebensmittelpunkt ist immer Hannover geblieben. Wenn ich da andere Stars sehe, die dann durch die Welt tourten, ihre Häuser auf Hawaii und was weiß ich alles hatte, das ist dieses Rock-Arbeiter-Image, das sie haben. Dieses,
ja, vielleicht sogar eine gewisse Spießigkeit jetzt im positiven Sinne.
Also auch ein typisch deutsches Merkmal, ja, was wir, der Gartenzwerg. So.
Und sie haben erfolgreich damals gegen den demografischen Wandel angekämpft.
Absolut.
Sie haben es zumindest versucht. Und
in Frankreich.
Ja.
Ich danke euch auf jeden Fall. War eine spannende Geschichte, habe ich auch wieder viel dazugelernt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.